Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan.
Wofür bist du dankbar? Was sind deine Ziele? Sag, wofür brennt dein Herz? Wofür brennt dein Herz? Glaub an dich, ich glaub an dich. Wofür schlägt dein Herz?
Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu einer ganz tollen Episode von Upgrade Yourself, glaub an dich, denn ich habe heute eine ganz, ganz tolle Frau hier bei mir im Gespräch und ich sage an dieser Stelle hallo liebe Daniela.
Hallo liebe Anouk, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich total. Ich bin so gespannt auf unser Gespräch und was wir noch alles weiter an Gemeinsamkeiten auch vielleicht entdecken werden. Ich habe natürlich, wie ich das immer hier im Podcast tue, so eine ganz kleine Wörter zusammengeschrieben, um dich so schon mal für die, die uns zuhören, hier vorzustellen. Darf ich das zum Besten geben?
Mach das, ich bin sehr gespannt.
Also, ja, uns verbindet ja einiges miteinander. Also meine heutige Gesprächspartnerin und ich, wir sind beide seit über 28 Jahren im Marketing tätig. Ihre Stärke, strategischer Markenaufbau und operative Umsetzung und ins Leben bringen einer Marke. Das kann sie wie keine andere. Und sie liebt dabei den Mittelstand und Familienunternehmen und hat großartige Marken führen dürfen. Unter anderem auch im Autobereich. Und dass sie genau wie ich Autos liebt, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Ja, worauf wir auch ganz sicherlich zu sprechen kommen, weil auch das ist ganz spannend, das ist BIOS, das Unternehmen, das sie gegründet hat. Sie hat damit ein Tool sowie eine Methodik entwickelt, die sowohl dem Anspruch modernster Führung wie auch Unternehmensentwicklung gerecht wird und dem entspricht. Und was sich da genau hinter verbirgt, da bin ich gleich auch gespannt. Da werde ich dich auch noch weiter zu befragen, Daniela. Sie liebt also nicht nur Marken und Autos, sondern auch Wein. Und wenn sie mal in ihrer Heimat zwischen Nahe und Rhein ist, dann geht sie gerne im Hunsrück wandern. Auch das verbindet uns. Ich gehe auch gern wandern. Besucht schöne Weingüter an der Nahe oder im Rheingau. Und Sport ist auch ihr Thema. Sie war 14 Jahre Joggerin, betreibt Kraftsport und ist seit 2012 zertifizierte Yogalehrerin. Sie ist glücklich verheiratet, hat wie ich keine Kinder, hat, das habe ich nicht, aber sie eine Katze und einen Traum und auch hier wieder was, was uns verbindet, nämlich mehr Zeit zum Haben fürs Malen. Also Daniela, es verbindet uns so viel miteinander, dass wir zwei uns noch nicht eher kennengelernt haben, hör mal. Wahnsinn. Ich freue mich wahnsinnig, Daniela Grumbach ist heute hier bei mir im Gespräch. Ich sage ein herzliches Hallo.
Hallo. Ganz großartig.
Ja, Wahnsinn, oder? Und vielleicht fangen wir mal mit den Autos ganz kurz an, bevor wir uns dann so langsam an weitere Themen rantasten. Aber erzähl, was für Autos liebst du und wie kommt es dazu?
Mein Vater ist gelernter, ist selbstständig Unternehmer, aber ist gelernter Kfz-Mechaniker. Und um sich Geld zu verdienen, hat er anderen die Autos immer repariert. Und ich, kleines blondes Mädchen mit Locken, schon damals wie heute, stand immer daneben und hat ihm das Werkzeug gereicht.
Nein, wie cool ist das denn, Daniela?
Und aufgrund dessen bin ich mit ihm immer Auto gefahren. Wir sind immer schnelle Autos gefahren, muss man dazu sagen, auch in den 70er, 80ern. Und ich habe die Leidenschaft für Daimler nie verloren. Ich durfte auch bei Daimler einmal arbeiten und habe mich für das Tuning mehr und mehr interessiert. Da habe ich da meine Leidenschaft drin gefunden.
Ja, meine Punkte, die ich gesammelt habe, sind leider Zeuge davon, dass ich auch zu schnell gerne fahre. Das verbindet uns total mit, na, wie schön ist das denn so, in einer, also dieses Öl wahrscheinlich auch zu riechen und zu sehen, wie das alles geht. Boah. Kannst du das auch selbst ein bisschen oder, also schlüsselst du auch selbst am Auto?
Nein, gar nicht, nein. Nein, aber diese Leidenschaft kommt wirklich von Kindesbeinen an. Ja, da steckt ein bisschen Prägung drin.
Ja, ist doch immer wieder spannend, was die Eltern einem auch so mitgeben, allein durch ihre Berufe, oder? Die sie so haben. Meine Mutter ist ja Maskenbildnerin, viele, viele Jahre gewesen, ne? Und irgendwie da habe ich das natürlich auch aufgeschnappt und ist das so ein Thema für mich immer gewesen, was mich begeistert hat. Ja, da ist eigentlich ein Geschenk, ne? Je nachdem, was die Eltern so für einen Beruf haben.
Total, total. Ich meine, meine Eltern sind auch selbstständig. Das Thema Kfz hat dann irgendwann nur noch als Hobby weitergemacht, also für sich selbst und für andere, ne, die Autos zu reparieren. Aber letztendlich ist er Unternehmer geworden und da war ihm wichtig, wirklich sehr selbstbestimmt sein Leben und seine Familie durchs Leben zu steuern. Und auch das habe ich sehr stark gefunden.
Ja. Also, weil das finde ich auch spannend. Ich meine, ich kenne das selbst ja auch. Man ist dann jahrelang tätig als Angestellte, ne, einerseits. In meinem Fall, ich habe dann irgendwann geswitcht ins Unternehmertum, sage ich mal, oder ne, in die Selbstständigkeit. In meinem Fall jetzt nicht viele Mitarbeiter. Und du machst das ja noch nebenbei, hast du etwas entwickelt und dieses Unternehmerische für dich entdeckt. Erzähl doch mal. Ist das auch geprägt, sage ich mal, aus der Kindheit heraus, dass du dich das getraut hast, dass du da Bock drauf hattest, nochmal so auf was anderes anzustreben?
Also von der Prägung her und von der Erziehung her war es meinen Eltern sehr wichtig, dass ich erstmal was Ordentliches lerne. Deswegen bin ich in die Bank eingestiegen und habe Bankerfrau gelernt. Das gehörte sich damals so. Habe da aber gemerkt, dass das mir zu bürokratisch ist, dass mir das hat mir nicht so gelegen, also schon durchaus den Verkauf, aber bin sehr schnell ins Marketing und habe dann gemerkt, ich möchte mich weiterbilden und habe dann Marketing-Fachkauffrau gelernt und bin von dann auch in die Pike, eine Werbeagentur, damals Werbeagentur eingestiegen.
Cool.
Habe dort für Produkte für Procter & Gamble rauf und runter gearbeitet, bin dann in andere Projekte. Also das Thema Marketing, Vermarktung war immer schon auch eine Leidenschaft in mir, um dann den Bogen zu schließen, da im Marketing hinterfragst du immer die Zielgruppen. Warum kauft jemanden? Warum kauft jemand also zu einem Hochpreis oder zu einem Niedrigpreis? Welche Gadgets braucht er, damit die Kaufmotivation erzeugt wird? Und aufgrund dessen habe ich mich viel mit psychologischen Modellen beschäftigt. Auch in der Limbik habe ich sehr lange gearbeitet. Und aufgrund dieser Situation habe ich mich mehr und mehr als Führungskraft hinterfragt. Also damals Führungskraft wie heute. Was motiviert meine Mitarbeiter? Was kann ich ihnen mitgeben? Was brauchen sie? Was kann ich ihnen geben, damit sie motiviert und produktiv arbeiten? Und da bin ich auf die Suche gegangen mit meinem Mann und habe Studien aus den USA gefunden, habe mich da erstmal einem amerikanischen Weg angeschlossen und habe da gemerkt, dass man Optimierungen verbessern, reinbringen kann. Und da habe ich mich mit Marktforschung und Psychologie hingesetzt, also mit zwei Partnern, und habe VIOS entwickelt. Und BIOS steht für Be Yourself, weil wenn du in deiner Kraft, in deiner Motivation bist, dann kannst du Bäume ausreißen. Dann möchtest du wirklich tacker jeden Tag den Wiederholungsknopf drücken, weil dieser Tag so großartig gewesen ist. Und das müssen wir auch in Unternehmen wieder schaffen, dass die Motivation bei den Menschen ankommt und nicht, dass nur der Druck, nur über Druck wirst du keine Kraft und Produktivität in Unternehmen schaffen. Und so habe ich mit meinem Mann das Unternehmen BIOS gegründet, bin aber noch tätig als Markenfrau und Marketing-Expertin, aber wer weiß, wohin der Weg noch führt.
Ja, Wahnsinn, die Energie, die du hast. Super, echt klasse. Und wie du schon so richtig sagst, ich erkenne das total, was du sagst, gerade von der Marketingbrille aus, ne, der Köder darf dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, ne, sich zu überlegen, ja, was will denn der Fisch, so, was kann denn der Köder sein? Und da kann natürlich das, was du entwickelt hast, ganz viel Einsicht geben. Also ich fand das spannend, wir haben ja, ich durfte ja mich ja dem Test, sage ich mal, auch unterziehen und du hast mir da so schönes Feedback drauf gegeben, worauf ich ja gesagt habe, boah, darüber müssen wir auch auf jeden Fall mal sprechen, weil es nochmal auch so eine Eigenreflexion auch für denjenigen selbst gibt, also so ein bisschen zu verstehen, wie kann ich in meiner Kraft sein, ne, was macht mich denn aus, was treibt mich auch vor allem an, ne, wie ticke ich denn und dann dadurch natürlich vielleicht auch nochmal wesentlich bessere Entscheidungen treffen zu können. Und wenn man natürlich sowas im Teamverband machen würde, dann ist natürlich ganz spannend auch, um zu erfahren, ja, wie tickt denn hier mein Kollege, meine Mitarbeiterin, Mitarbeiter, ne, wie auch immer, mein Vorgesetzter vielleicht auch oder Vorgesetzte, kann mir vorstellen, dass man da sehr viel, sage ich mal, auch im Teamverband draus holen kann für sich.
Du kriegst eine unglaubliche Teamdynamik rein, ein Verständnis. Wenn ich mit Teams auf die sogenannte Plane gehe, dann gehen wir auf eine 6 bis 8 Meter Plane, das ist wie eine Aufstellung in den unterschiedlichen Lebensmotivationen, Lebensbedürfnissen und dann kommen erstmal ganz viele Aha-Momente. Auch zum Chef, zur Chefin hin. Ach, deswegen sagst du das immer. Ach, so meinst du das? Ich denke immer, du willst mich ärgern. Ich denke immer, du willst mich mit deinem kleinen, kleinen striezen. Ja? Du löst die Dinge effizient auf und hast nicht mehr das Gefühl, dass dein Gegenüber etwas gegen dich hat, sondern dass es wirklich intrinsisch ist, die ihn da motiviert, so zu handeln, wie er handelt. Und dann geht es natürlich auch um Regeln, um Rahmenbedingungen aufzustellen auf beiden Seiten, für beide Seiten, sodass beide Seiten wissen, wo die Grenzen sind. Weil wenn der Mensch an seine Grenzen kommt, kommt dann die Demotivation oder er kommt ins Zurückziehen oder er kommt in eine Handlung, die dann kontraproduktiv ist. Und das gilt es immer auch zu lösen. Und es ist natürlich für die Führungskraft auch sehr wichtig zu verstehen, wie muss ich denn diesen Mitarbeiter führen? Oder wie müssen Führungskräfte untereinander geführt werden? Das ist auch ein großes Thema, gerade in großen Change-Prozessen. In den großen Transformationsprozessen wird oft nicht geschaut, mit wem wird denn da gearbeitet, was braucht dieser Mensch, sondern es soll irgendwie homogen funktionieren. Und das funktioniert nicht. People machen Business und People reagieren. People agieren und reagieren.
Da bin ich total von überzeugt. Ich glaube, das gilt ja für jegliches Thema. Es gibt nicht diesen einen Blaudruck. Ne? Wir sind nicht alle gleich. Ne? Es gibt kein 0815, darum ich sage immer lecker anders. Ne? Das trifft auch eigentlich in so vielen unterschiedlichen Themen und Branchen zu und natürlich auch in der Führung und natürlich auch ja für alle, die Mitarbeiter Verantwortung haben und Mitarbeiterinnen im Team haben, auch das zu realisieren. Man selbst ist ja auch nicht immer gleich dem, ne, was erwartet wird vielleicht oder was so einem Standard entspricht.
Wenn du in einem falschen Umfeld bist, ja, oder falsch gefördert wirst, falsch entwickelt wirst, weil andere das sehen oder wollen, dann kann das für dich totaler Stress bedeuten. Und dieser Mensch reagiert dann heftiger oder anders, zieht sich zurück und dann entsteht halt wirklich Unproduktivität. Ja, und schlechte Laune oder Menschen reden übereinander. Ich sage immer nicht übereinander reden, miteinander reden. Das öffnen.
Oder noch schlimmer, sie werden krank, ne, und fallen dann aus. Und das kostet das Unternehmen natürlich wahnsinnig viel Geld. Ne?
Richtig. Und Krankheiten und insbesondere Burnout, das Thema psychologische Sicherheit ist, das ist nicht einfach nur zu bemessen, so jetzt sind alle happy für heute einen Tag, jetzt haben wir mal einen schönen Workshop gemacht, sondern diese psychologische Sicherheit weiterhin zu geben und das heißt aber auch individuell darauf zu achten. Ich merke, dass die jungen Generationen leichter davon angetan sind als die älteren Generationen. Jetzt bin ich auch nicht mehr die Jüngste.
Sag doch nicht, wir sind gleich alt, wir sind gleich alt. Wir fühlen uns noch ganz jung, aber.
Wir fühlen uns total jung. Aber was den deutschen Unternehmen, jetzt sage ich mal nur bei den deutschen Unternehmen oder was ich so wahrnehme, ist, es sollte immer so funktionieren wie gehabt, wie gelernt. Und dieses neue Annehmen, diesen psychologischen Blick der Motivationsforschung mal anzunehmen, weg vom Verhalten, wie er sich verhält, der Mensch, sondern hin zum, warum verhält er sich. Und das fängt, ich sag mal, bei der Stellenbeschreibung an. Da werden Skills genannt, die dieser Mensch haben soll. Ist es wirklich, entspricht das der Kultur, entspricht das dem Teamgebilde, entspricht das der Führungskraft oder entspricht das einfach nur einer generellen Vorgabe? Da fängt es an. In den HR-Prozessen, in den Recruiting-Prozessen geht es dann weiter. Da muss halt sehr drauf geachtet werden, passt das? Und wenn es nicht so passt, es kann ja nicht immer 100% passen, dann muss offen darüber gesprochen werden, wo die Grenzwerte sind, ja?
Und du sprichst ja gerade auch die unterschiedlichen Generationen an, ne? Und sagst ja, Jüngere, ne, sind da eigentlich vielleicht nochmal viel offener für. Ich glaube, gerade in diesem generationenübergreifenden Zusammenarbeiten, was ja total schön ist. Also ich denke immer, man erreicht immer so viel mehr, wenn man das gemeinsam macht und wenn da unterschiedliche Perspektiven reinkommen. Aber vielleicht in der Hinsicht, was motiviert einen, ne? Diese Frage nach dem Warum, die könnte wahrscheinlich manchmal auch nicht unterschiedlicher sein, wenn man gerade in einem heterogenen Umfeld arbeitet und unterschiedliche Generationen sowie unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenkommen.
Es Gleiches gesinnt sich gern zu Gleichem. Das ist schon mal die erste Regel in der Motivationspsychologie. Das heißt, das ist Thomas-Prinzip, was wir ja alle kennen, ja. Sieht erstmal immer das Gleiche an.
Aber Thomas stellt gerne Thomas ein.
Ja, genau. Aber dadurch entstehen keine Synergien. Die Synergie entsteht durch die Andersartigkeit, durch das Begreifen, durch das Zulassen der Andersartigkeit, durch das Stärken der Andersartigkeit. Weil dann kann ich auch Personen dahin entwickeln. Es kann nicht jeder so ein Controller-Denken und Controller-Intuition haben, ja, in Kästchen und in kleinsten Details denken zu wollen. Wenn ich an so dein Profil denke, ist das so gar nicht deins, ne?
Nein. Aber so gar nicht. Ich liebe die großen Fragen mehr und gar nicht so im Detail zu schauen. Darum ist es auch super, wenn man jemanden in der Umgebung hat. Ich habe dir ja auch erzählt, mein Mann ist ja sehr unterschiedlich wie ich. Und das funktioniert halt hervorragend. Aber es funktioniert auch nur, wenn du Respekt hast vor dem, was ein anderer kann, was du nicht kannst. Ja. Also auch zu erkennen, was du kannst und was du nicht kannst. Also Eigenreflexion, aber auch die Stärke in dem Andersdenkenden zu sehen, ne? Und das dann auch zu respektieren und natürlich zu nutzen. Also mein Mann, der darf die Details bei uns zu Hause ausarbeiten, zum Beispiel.
Ja, es geht ja auch darum, was sind die intrinsischen Stärken, ja, und was sind aber auch die blinden Flecken. Mit dem blinden Fleck ist hier wirklich der psychologische Moment gemeint, wo der Mensch nicht hingucken will, weil es für ihn persönlich anstrengend ist. Das heißt für dich, um bei der strukturellen Ordnung zu bleiben, es ist anstrengend, in einem Detail und einer Struktur zu folgen. Du liest den Pragmatismus, die Kreativität. Aber für den Menschen, der die strukturelle Ordnung folgt, ist es dann leicht da drin. Für den ist es ganz schwer, diesen Pragmatismus, die Kreativität in dem Moment zu leben. Der braucht die Ansprache da drin. Wir haben drüber gesprochen. Wenn du deinem Mann sagst, hey, kannst du mal ganz kurz aus der Excel-Datei mit mir den kreativen Weg gehen? Ja, also ihr habt ja euer Wording, ihr habt ja euren Umgang. Dann hat er verstanden, du hast ihn verstanden und du öffnest ihm einen Weg. Das heißt, man gibt ja sehr wertschätzend bekannt, ich weiß, dass das gerade dein Thema ist. Komm, lass uns doch mal anders umgehen. Ja?
Genau.
Und das ist dann halt auch wertschätzende Führung, ja, zu erkennen, was das Gegenüber braucht.
Absolut. Und was es braucht und auch was es kann, ne? Was du schon gesagt hast, auch dafür einzusetzen, worin es gut ist und nicht irgendwie jetzt aus mir zum Beispiel so einen ordnungsliebenden Menschen, ne, machen zu wollen. Das funktioniert nicht. Darum glaube ich ja auch, das sage ich auch immer, so Stärken zu stärken. Aber dafür darfst du natürlich auch wissen, was deine Stärken sind. Und ja, die Selbstreflexion, der blinde Fleck, auch zu verstehen, was du vielleicht nicht kannst, ne? Aber wir müssen ja auch nicht alles können, Daniela, ne? Es ist ja auch so.
Aber wir müssen verstehen, das ist ein blinder Fleck, weil wenn man fünfmal im Leben drüber gestolpert ist und auch öfters, fünfmal am Tag sogar, ja, dann ist es doch mal auch als Zeit, dass man sagt, okay, ja, gut, fällt mir schwer. Ja, ich habe auch einen blinden Fleck. Ich nehme, du hast ja auch eine Autarkie wie ich habe ein sehr hohe autonomes Verständnis und ich nehme ungern Hilfe an. Ich möchte immer irgendwie selbst Danke sagen müssen, ist ein Thema, ja, aber nicht, weil ich es nicht kann, aus Höflichkeit nicht, sondern weil ich denke, ich kriege das auch alleine hin. Nein, ich musste lernen, mein blinder Fleck ist, andere um Hilfe zu bitten und andere wirklich zu fragen, hey, kannst du mir, ich kann das einfach nicht, das fällt mir schwer, kannst du mir helfen? Und ich durch natürlich meine Motivationsforschung weiß ich ja, dass es Menschen gibt, die das gerne machen. Mein Mann zum Beispiel, der unterstützt, ich brauche ihn zu fragen, dann kriege ich natürlich nicht nur aus der Beziehung heraus, sondern auch aus meiner Intrinsik heraus die Antwort und das positive Ergebnis.
Und ich finde es so schön, also wir hatten ja das Feedback auch zu den Ergebnissen und dann hast du so nett gesagt, Ahnung, kann ich dann auch, ne, auf ein paar Sachen hinweisen, ne, so. Und das ist ja auch total wichtig, ne, dass man auch dafür offen ist, ne, also auch zu sehen, ne, wo kann man, ne, wo hat man noch Punkte oder, ne, wo ist der blinde Fleck denn da, damit man einfach dadurch, glaube ich, noch mehr, und das wird ja heutzutage auch gefragt von jedem Arbeitgeber, einfach noch mehr sich einbringen kann, ne, und noch mehr sehen kann, ne, wo sind meine Stärken, wo kann ich Mehrwert bieten und wo bin ich vielleicht aber auch nicht die richtige Person, ne, für das Projekt oder, ne, das. Auch das ist ein Stück, finde ich, Verantwortung übernehmen können. Ne?
Ja, ich hatte mal einen Mitarbeiter in einem Team, für ihn war es sehr schwierig, in der Gruppe zu arbeiten. Der brauchte ein Großraumbüro, ja, hat er irgendwann akzeptiert, aber er brauchte eine sogenannte Schutzecke. Und er hat mich gefragt, ob wir so ein bisschen Schränke drumherum bauen können, weil er diesen Schutz brauchte. Und dann haben wir natürlich alles dafür getan, dass er diesen Schutz hatte. Wenn er dann mit dem Team kommunizierte, dann war er da, ne? Dann hat er sich aus der Schutzzone da rausgeholt. Aber er brauchte das, um konzentriert arbeiten zu können. Während andere dann, die einfach Menschen lieben, die ständig im Austausch stehen, sie haben das überhaupt nicht verstanden, was da eine halbe Wand entstanden ist, ja. Aber wir haben es dann erklärt, wir haben es aufgeklärt und das hat diesen Menschen sehr geholfen, konzentriert und motiviert zu arbeiten.
Ja, kleine Aktionen können manchmal so eine große Wirkung haben. Ja. Ne? Das ist unfassbar. Es muss gar nicht immer das große Verrückte sein, ne? Sondern die Lösungen können manchmal ganz ganz nahe liegen und eben durch Kleinigkeiten vielleicht auch eben Effektivität, Effizienz, aber was du auch gesagt hast, diese psychologische Sicherheit, die ja in Teams das Wichtigste ist. Ne? Also da war ja ein großes Projekt, ich glaube, bei Google wurde das geführt, ne? Und da haben die denen ganz viele Elemente genannt und haben gesagt, was zählt bei euch in Teams wichtig? Also wie kann man am effektivsten sein? Und da war ganz klar als Ergebnis, die psychologische Sicherheit ist das, ne, was zählt. Also ich glaube, das hieß das Aristoteles-Projekt, ne? Was da umgesetzt wurde. Und ja, ich glaube, wenn man das verstanden hat als Unternehmen, aber eben auch als Team, dass man da wirklich Schritte vorwärts machen kann. Wie ist denn das, also wenn wir über Vorwärtsschritte reden, Daniela, ne, wenn das Unternehmerische so ist, da ist man ja auch sehr viel auch alleine verantwortlich. Ne? Gut, jetzt sagst du, dass du machst das mit deinem Mann zusammen, ne? Aber so grundsätzlich als Unternehmer ist ja immer noch mal anders, als wenn man in einem Teamgefüge so als Arbeitnehmer, sage ich mal, arbeitet. Wie ist denn das für dich? Weil das stelle ich mir spannend vor, du hast ja beides. Du bist sowohl, ne, ich sage jetzt mal, in so einem Teamgefüge und zur gleichen Zeit Unternehmerin. Wie verbinden sich da die Welten und was lernst du für dich da draus?
Das Großartige ist, ich kann transportieren. Dadurch, dass ich ja selbst führe und steuere in einem größeren Unternehmen als Marketingleiterin und auf der anderen Seite, wie ich dann wirklich in die eigene Steuerung gehe und umgekehrt. Also ich kann es so auf, ich kann beide Seiten so stark erleben und wahrnehmen und Optimierungen heranführen. Als Unternehmerin fällt es mir aber schon auch sehr viel, nicht leichter, das ist die falsche Aussage. Als Unternehmerin kann ich mehr autark meine Stärke ausleben. Ja, weil ich da nicht in Abhängigkeiten reagieren muss. Ich kann relativ schnell Entscheidungen treffen. Während in einem Unternehmen ist es ja auch vollkommen legitim und gut, diese Abhängigkeiten mit in die Verzahnung zu bringen. Ja, also das sind dann schon manchmal unterschiedliche Arten der Entscheidung.
Ja, und wie schön auch, dass du dann beides leben kannst. Ne? Also du hast ja auch gesagt, so wie ich auch, ne? Ich glaube, wir sind ja beide, wir mögen das auch gerne, was aber nicht heißt, dass wir nicht in einem Konstrukt, in einem Team arbeiten können, was aber nur heißt, ne, dass wenn wir denn dann Autarkie haben, damit sehr gut zurechtkommen können. Ne? So, wo andere sich vielleicht manchmal lost fühlen, ne? Weil sie denken, oh, jetzt muss ich das hier alleine den Karren rausziehen, genau. Oder ich muss alleine Verantwortung treffen. Ne? Und die fühlen sich vielleicht sicherer in einem Teamverband, ne?
Die Stärke von mir ist halt wirklich, ich will nicht sagen perfekte Ergebnisse, weil perfekt ist eine persönliche oder individuelle Ansicht der Dinge. Aber ich bin ein Treiber, der gerne steuert und treibt und ich kann das gut in einem großen und in einem kleinen Rahmen durchsteuern. Mir ist immer das Ergebnis, der Erfolg dabei so wichtig. Mhm. Wenn der Erfolg sich nicht einstellt, dann werde ich auch sehr lange daran festhalten, bis der Erfolg sich einstellt.
Hilft dir da deine Sportlichkeit? Also ich habe ja am Anfang gesagt, ne, du bist Joggerin viele Jahre, du machst Kraftsport, ne, machst Yoga. Ich glaube, das kann helfen, so die Ruhe, ne, einerseits, aber andererseits auch dieser Muskel, der größer werden darf, ne, also wenn wir das mal so symbolisch sehen, und dieses Durchhaltevermögen, weil der Muskel entsteht natürlich nicht, wenn du einmal Gewichte hebst, ne? Also das darf man immer und immer wieder tun. Ist das so eine Fähigkeit oder ist der Sport da vielleicht auch eine schöne Metapher für dich?
Kannst du dich ja daran erinnern an dein Profil? Da war die körperliche Anstrengung nicht ganz so hoch. Bei mir ist sie relativ hoch ausgeprägt. Das heißt, Menschen mit einer hohen Ausprägung von körperlicher Anstrengung brauchen die körperliche Bewegung. Das macht jeder mit sich selbst aus. Und das ist bei mir wirklich schon von Jugend an gewesen, obwohl die Prägung dort anders war. Also meine Eltern waren nicht die Sportlichsten, war denen wirklich auch nicht wichtig. Aber mir war es wichtig. Ich habe dann sehr früh meinen Sport gefunden, Kraftsport damals, Laufen, und habe auch immer Yoga mitgemacht. Man muss sich mal vorstellen, in jungen Jahren, damals ist man noch auf die VHS gefahren. Ne? Also
ja, das war früher noch ein bisschen anders. Das ging nicht zu Hause über online oder remote.
Ich habe einen Kurs gemacht und das hat mich mein Leben begleitet, weil ich da Kraft, ja, physische und psychische Kraft vereinen kann und mit der Atmung in Verbindung bringen kann. Und das hilft mir dann auch in manchen Situationen, wirklich tief in die Atmung reinzugehen und auch zu abstrahieren.
Spannend, ja, das ist so fast ein holistischer Ansatz, ne, kann man dann fast sagen. Ne? Diese Anspannung und Entspannung, ne, die da zusammenkommt. Und für mich ist es in der Tat nur Anspannung, ich habe das weniger, ne? Und ich möchte natürlich Sport machen, weil es dem Körper gut tut und ich schon so ein gesundes Leben gerne habe, ne? Oder gesund mich ernähren und leben möchte. Aber es ist für mich immer Kraft damit verbunden. Also nicht Kraft im Sinne von Kraftsport, sondern Kraft, um überhaupt den Sport zu machen. Also eigentlich mache ich auch Kraftsport, könnte man so fast sagen.
Ja, ja, genau. Weil es nicht Überwindung kostet. Mich kostet keine Überwindung, ich mache gerne.
Ja, da geht es um die Leichtigkeit.
Und mache erstmal meine Liegestützen, mein Kraft-Yoga, mein Meditations-Yoga, was auch immer. Ich bin früher dann gleich losgejoggt. Ja, das, also ich brauche.
Aber hilft dir das im Beruflichen? Also ist das dieses, also ich sag mal, diese Körper, also das, was du ja da für dich da rausholst?
Ja, das wissen wir ja auch. Longevity ist natürlich auch ein Riesenthema. Auch über die körperliche Bewegung, auch über die Atmung, ne, sich fit zu halten. Und ich kann nur sagen, dass, ich bin froh und dankbar, dass ich dieses Lebensbedürfnis in mir habe. Ja, also, und für mich auch jeden Tag in Anspruch nehme. Jeden Tag. Wenn ich das nicht gemacht habe, weil das merke ich, dann merkt auch der Körper, er ist nicht entspannt oder ne, den ganzen Tag sitzen, ist eine andere Anspannung und dann kommst du, ja, es kostet mehr Energie, aus diesem Schmerz dann wieder rauszukommen, sag ich mal. Der Schmerz im Sinne von, man hat zu lange gesessen, diesem, das tut weh.
Ja, und ich finde auch schön, was du sagst, es ist ja auch da symbolisch, dieses Fit-Sein, dieses Gut-zu-sich-Sein, wenn wir das nochmal auf die Arbeit transportieren, ist ja auch, also sowohl als Unternehmerin ist natürlich mega wichtig, dass du gesund bist, also als Selbstständige auch, da kannst du dir gar keine Krankheitstage erlauben, sage ich mal, aber eben auch diese Energie zu haben, sowohl fürs Team oder eben in deiner Unternehmerschaft, sage ich jetzt mal, um eben auch alles wuppen zu können, um gut ausgerüstet zu sein, um dann deine Arbeit auch zu machen. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch was dann auch ein Stück Verlässlichkeit ist, aber was eben auch, wo du Energien geben kannst.
Also ich würde, wenn mein Unternehmen größer wird, gibt es bei mir auf jeden Fall Bewegungssessions. Jeder hat die Möglichkeit, sich mal zu bewegen, auf seine Art. Das kann Yoga sein, das kann Kraftsport sein. Wir sind gerade hier in einem Hotel, wie du weißt, und hier wird der Sport sehr vernachlässigt. Ja, der Direktor des Hotels mag wohl keinen Sport, weil so sieht auch sein Gym aus. Ja, also.
Der Andreas und ich, wir suchen uns die Hotels immer in der Tat, das ist ganz verrückt, nach dem Gym mit aus. Also es ist sehr entscheidend, wie der Sportraum ist, ne, und was der alles kann. Und wenn wir dann in Urlaub fahren, ist das schon ein absolutes, ich sag jetzt mal, für uns ein Kriterium der Wahl des Hotels. Und das ist der Sportsaal. Ne, und da morgens so zu starten, wenn ich Sport mache, mache ich den auch morgens. Ne, und ich versuche das immer öfters zu tun und da auch sehr diszipliniert zu sein. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Aber morgens in den Tag so zu starten, ob im Urlaub oder im echten Leben, das sage ich mal, ist super.
Ich sag bei den spontanen Menschen immer, ja, und du hast eine hohe Spontanität, baue bitte deine Übungen da ein, wenn es dir spontan begegnet. Ja. Also sprich, dann die Kraft, die Handeln vielleicht dann wirklich im Weg stehen zu lassen, damit du sie gerade dann wirst, weil das ist auch eine Art von Bewegung und Sport, ja. Es muss ja nicht in einer Stunde konsequent sein, ne?
Nein, durch den Tag gemeinsam auch das zu nutzen, sagt man ja auch, so ein paar Kniebeugen mal eben kurz zwischendurch, ne, immer mal wieder aufzustehen. Ich stehe jetzt gerade hier hinter meinem Tisch, ich sag mal, den habe ich mir jetzt gerade hochgestellt. Ich hatte eben Meeting und Coaching, da habe ich gesessen. Na, also auch um den Körper einfach anders einzusetzen, ne? Auch das ist wichtig. Ach, also ich finde das so spannend, Daniela. Und jetzt kommen wir dann also nochmal dann ganz kurz zum Thema Wein. Weil wir vom Sport und vom Team her finde ich auch nochmal ganz spannend, wie sich das vielleicht noch mit einfügt. Welche Parallele kann man auch beim Genießen, sage ich mal, vielleicht mit dem Thema Persönlichkeit, ne, mit dem Thema Team oder Arbeit, wie wichtig ist der Genuss auch?
Ja, also ich liebe Genussmenschen. Ich bin ja eher der Asket. Ich lege wenig Wert auf Essen. Das ist immer schwierig, weil ich zu spät esse und dann immer esse, was mir in die Finger kommt, auf gut Deutsch. Das ist schlecht. Aber die Genussmenschen, das sind Menschen, die legen die Leidenschaft, also auch im Gedankengut, sich vorzubereiten auf Essen, den Einkauf, das Restaurant auszuwählen. Die würden lieber eher weniger essen oder nichts essen, bevor sie etwas Schlechtes essen. Bei dem Asket geht es immer darum, den Magen zu füllen und dieses Sättigungsgefühl einzustellen. Das geht den Genussmenschen völlig ab. Denen ist es wichtig, gut zu essen, die Zeit fürs Genießen sich zu nehmen. War bei dir nicht Genuss?
Ja, ich bin, genau, ich bin so Genuss, aber ich bin da, glaube ich, ein bisschen lecker anders. Also ich kann ja gar nicht kochen, ne? Da, also das ist an mir, dieses Gehen, Vorbeigang, das übernimmt mein Mann. Und darum bin ich da in der Hinsicht, wenn ich jetzt, wenn ich alleine lebe, und ich habe ja 40 Jahre allein gelebt, bin ich mehr Askete, glaube ich auch. Also pragmatisch vor allem vielleicht.
Pragmatisch, ja.
Ne? Eher pragmatisch als Asket vielleicht. Aber wenn, also leckeres Essen, mal ein Michelin-Sterne-Restaurant, ist für mich schon echt ein Geschenkchen. Aber
da kriegt mich keiner rein. Das dauert mir alles zu lang mit dem Essen dann.
Ja. Nee, das finde ich dann schon so bei Zeiten. Oder wir haben zum Beispiel bei uns, ich habe einer meiner schönsten Momente mit meiner Mutter. Das ist jedes Jahr Weihnachten. Da haben wir, also weil wie gesagt, ich war viele Jahre alleine, meine Mutter auch. Und dann haben wir schon mittags irgendwie, also Weihnachten so Zeit gehabt, ne, währenddessen andere noch irgendwie für die Kinder Sachen am Organisieren waren. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Mutti, ich lade dich zu mir ein. Und das machen wir jetzt, ich glaube, seit 20 Jahren. Und dann gibt es bei uns Champagner und Kaviar. Und dann lade ich die Mutti zum Kaviar-Frühstück ein. Und das haben wir uns bis heute beigehalten. Weihnachten ist für mich das Schönste, der schönste Moment mit meiner Mutter, Kaviar und Champagner, was wir einmal im Jahr machen. Sonst bin ich gar nicht Champagner und ich bin auch sonst nicht Kaviar. Aber das ist so ein Moment, den genießen wir ohne Ende. Und ja, das kann ich sehr gut genießen.
Bisschen.
Aber ich glaube, da geht es dann auch bei mir mehr ums vielleicht Zusammensein. Ne, diesen Moment der Qualität, der Begegnungsqualität vielleicht, ne, als dass es jetzt vielleicht unbedingt das Essen ist.
Du bist
ne?
ja schon ein Mensch, der die wenigen Kontakte und vor allen Dingen diese familiären Kontakte sehr pflegt, sehr intensiv pflegt. Und da ist eine hohe Werteorientierung drin, ne, die wirklich verbindlich und verlässlich diese Verbindung der Herkunftsfamilie pflegt.
Genau, das kam ja auch dabei raus. Und ich muss auch sagen, Daniela, ich habe mich da sehr von dir abgeholt gefühlt. Ich hatte wirklich den Eindruck, ne, dass das Ergebnis mich sehr gut umschreibt und du so mich so in Teilen umschrieben hast, wobei wir uns ja noch gar nicht so kennen, so richtig so gut, ne, außer das Digitale und ich hoffe aber bald auch persönliche vernetzen. Aber ne, dass da wirklich das sehr wertvoll war. Wie, das vielleicht würde ich auch nochmal gerne wissen wollen, ne, weil du kommst ja aus dem Marketing. Ich weiß jetzt nicht, woher dein Mann kommt, ne, aber wie seid ihr dazu gekommen, um dieses Profil mit den Fragen so aufzustellen? Also ist das aus einer Wissenschaft heraus? Habt ihr euch das ausgedacht? Macht ihr Gebrauch von irgendeinem psychologischen, schon bestehenden Test? Was ist das genau?
Genau, ich habe mich mit vielen wissenschaftlichen Abhandlungen, aber insbesondere aus den USA, beschäftigt. Ich habe mir die ganzen Fragen angeschaut, die ganzen Ableitungen angeschaut. Und die meisten Modelle, die es gibt, sind sehr einseitig betrachtet. Mir fehlte das Thema Resilienz, mir fehlte das Thema Vulnerabilität, den Menschen ganzheitlich zu betrachten. Und so bin ich wirklich mit einer Marktforschungsfrau aus St. Gallen und einer Psychologin nochmal ran und habe das nochmal validiert. Dann haben wir natürlich Tests an Universitäten gemacht, an Fachhochschulen, um einfach auch genug Probanden zusammenzukriegen und die Reabilität auf die Beine zu stellen. Ne? Weil es muss ja auch reliabel sein. Wir sind bei einem Reabilitätsfaktor von knapp 1, das heißt also 100%. Also wenn du den Test machst, dann solltest du dich auch da drin wiederfinden.
Das heißt, da steckt einfach ja nicht nur, ich gründe erstmal so ein Unternehmen, da steckt ja ganz viel auch Vorarbeit drin. Wie lange hast du da, sage ich jetzt mal, vielleicht die Zeit gehabt und mit deinem Mann gemeinsam genutzt, um dann, bevor du gestartet bist, das dann auch alles auszutesten und zu schauen?
Das geht ja schon Jahre zurück. Das fing so 2012 mal mit einer Idee an, sich damit zu beschäftigen, zu lesen, mit anderen Modellen mal zu arbeiten. Dann stellst du mal ein Google Form auf. Das fing ganz klein an. Da war gar nicht der große Gedanke dabei. Sondern einfach die Neugier, hinter das Warum von Menschen zu schauen.
Ja, die Warum-Frage, spannend.
Ja, die Warum-Frage, genau.
Neugier ist ja auch, glaube ich, ein Thema, ne, da bei dir, ne? Ja. Und da wirst du dann wahrscheinlich sehr hoch drauf scoren.
Es geht. Theoretische Neugier habe ich so ein bisschen. Mein Mann hat die höher, aber vor allen Dingen bin ich halt ein Treiber. Ja, ich möchte dann halt auch wirklich verstehen und gestalten wollen. Ich will dann auch was draus machen wollen. Wenn ich merke, dass das entspricht nicht meinem Anspruch oder dass damit kann auch ein Gegenüber nichts anfangen, dann lass es lieber. Dann bin ich da auch raus.
Aber schon so ein Machertyp, das, was dich dann antreibt, ins Tun zu kommen.
Ja.
Und so nicht in der Theorie hängen zu bleiben, wahrscheinlich.
Nee, ne? Ich bin immer jemand, der umsetzungsstark ist. Also das Strategische in die Umsetzung bringt. Aber es muss immer eine Strategie in roter Farben vorausgehen.
Aber das finde auch das finde ich ja eine Parallele zum Thema Führungskraft und Unternehmerschaft, ne, weil ich glaube, beides basiert auf eine Vision, ne, auf dann eine Strategie, wie will ich zur Vision kommen, ne, und dann das Umsetzen ist aber dann natürlich da, wo dann es gemacht und geschafft wird, ne?
Richtig. Ganz genau,
ja. Du, Daniel, also spannend alles. Man könnte Stunden weiter da quatschen, aber ich würde da ganz gerne, weil das finde ich jetzt nochmal zurückzuschauen, ganz zum Anfang dich so als Mädchen da mit den verschiedenen Werkzeugen in der Werkstatt sehen. Vielleicht weißt du es ja, aber in meinem Podcast frage ich immer, ne, was würdest du deinem jüngeren Ich, und das Alter darfst du dir da aussuchen, wie alt das jüngere Ich ist, ne? Aber was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo du es ganz gut hättest gebrauchen können. Mit dem Wissen, was du heute hast, ne?
Ja, das ist den blinden Fleck wirklich wahrzunehmen und ernst zu nehmen und auch um Hilfe bitten zu können. Das ist das, was ich meinem jüngeren Ich, vor allen Dingen mit 18, 19 auf den Weg gehe, auch nochmal so mit Anfang 30, weil da war ich doch sehr, nein, ich muss das alleine schaffen. Und diesen blinden Fleck, an dem arbeite ich heute noch, ja. Aber ich kann heute anders um Hilfe bitten. Bei mir geht es immer ein Geben und ein Nehmen. Und es darf auch mal nur ein Nehmen sein. Das heißt nicht, dass man den anderen dann damit verarmt, sondern einfach nur auch mal stehen lassen kann.
Ja, das ist ein sehr schöner Wunsch, sage ich mal. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also mit 18, glaube ich, ist auch ein Alter, wo das einfach grundsätzlich ein Riesenthema ist. Ne? Was ist mein blinder Fleck? Wer bin ich? Ne? Sich selbst zu definieren, sich selbst zu finden auch. Und in der Tat auch ja zu lernen, dass man nicht alles alleine machen muss. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht sogar fast im Alter auch noch manchmal mitgeschuldet. Ne? Aber natürlich auch die Persönlichkeit, die das Ganze dann nochmal untermalt. Ich glaube, wie du gesagt hast, das kommt eigentlich immer wieder zurück. Also ich bin ja 50. Ich darf das auch immer wieder lernen. Ich bin sehr auch eigenständig und trotzdem glaube ich ja daran, ne, gemeinsam kommst du weiter. Das glaube ich schon, aber manchmal auch für einen selbst das auch umzusetzen. Ne? Das ist manchmal auch nochmal der Unterschied, ne, zwischen das, was man sagt, was man fühlt und auch zu tun. Ne?
Genau, dieses Tun ins Tun bringen. Ja, also heute weiß ich, wer mein Inner Circle ist, wo ich wirklich belastbar, verlässliche Antworten bekomme. Ich hatte letztes Jahr sehr viel Ghosting-Posts gesehen auf LinkedIn und habe gedacht, was ist denn da gerade wieder los? Ist, ne, die Leute, die nicht antworten, die Verbindlichkeit nicht darin haben. Und es ist einfach so, dass die Leute sehr, sehr beschäftigt sind oder aber ganz schnell für sich abhaken, brauche ich nicht. Aber einfach diese Wertigkeit der Wertschätzung nicht zurückgeben, ja. Und das sollte jeder für sich auch nochmal neu überdenken, ob man nicht einfach sagen kann, das ist nichts für mich, vielen Dank, aber dass du mir das Angebot gemacht hast. Mhm. Ja? Weil ich glaube, dann würde man auch mal wieder ein bisschen mehr aufeinander zugehen, wenn man ein bisschen Wertigkeit und Wertschätzung vermittelt.
Ja, das finde ich einen ganz nochmal schönen, auch so Aufruf, ne, für jeden nochmal so selbst zu reflektieren, ne. Wie schnell bin ich genervt und ne, oder nehme ich für mich selbst einen Entschluss, aber was macht das auch mit meinem Gegenüber, ne, und was sage ich damit aus letztendlich auch, ne?
Genau, ganz genau.
Ja, danke schön. Ja, ich merke schon, Daniela, wir müssen unbedingt mal, also ich bin ein Biertrinker, aber 0,0, sage ich mal, aber vielleicht hast du Lust, als sag mal, dass wir da trotzdem mal anstoßen miteinander. Ich weiß jetzt nicht, bist du Weintrinkerin? Also ich habe das jetzt eben so gesagt, weil du aus der Weinregion kommst.
Aus der Weinregion, aber da gibt es auch Bier. Also es wurde auch Bier dort produziert.
Okay.
Und ich trinke auch gerne mal ein Bier, ja.
Okay, also da finden wir uns dann auch. Das müssen wir dann dringend mal weiter austauschen. Jetzt hier im Podcast habe ich immer zum Abschluss noch so ein paar kurze Fragen mit ein paar kurzen Antworten und würde die dir auch gerne stellen, wenn du einverstanden bist.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Und zwar das erste ist so rückblickend gesehen. Was war dein größter Erfolg bis jetzt?
Mein größter Erfolg? Oh. Ja, ich bin schlecht, gebe ich zu, blinder Fleck. Ich bin schlecht, mich selbst zu loben oder selbst meine Steps in meinem Leben. Aber wenn ich mir meine Herkunft anschaue und aus meinem Leben, das Mädchen, ne, Unternehmerstochter dann doch einen sehr eigenen Weg gegangen, der anders gewünscht war, sagen wir mal so. Mhm. Ich wurde ja gesagt, aber gewünscht war. Darauf bin ich, glaube ich, schon stolz, ja.
Wahnsinn, ja. Den eigenen Weg lecker anders, ne, zu gehen und zu bestehen. Ja. Toll. Genau. Ja, und das fragt ja auch ganz viel von einem, ne, sich zu lösen, vielleicht von Erwartungen, ne, die wohl oder nicht laut gestellt werden, ne, aber ja, die man vielleicht spürt, ne, und trotzdem da auf sich selbst zu hören. Eine Riesenstärke, toll. Und worauf würdest du dann nicht mehr verzichten wollen?
Auf meinen Mann.
Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und gibt es eigentlich ein Vorbild für dich, Daniela? Jemanden, wo du sagst, also das ist immer so jemand gewesen in meinem Umfeld, muss ja nicht unbedingt prominent sein, kann ja auch aus dem Alltag heraus sein, ein Alltagsvorbild.
Vorbilder. Und ich will die auch nicht weiblich oder männlich irgendwie deklarieren. Mhm. Aber was für mich immer Vorbilder waren, da gehört auch mein Vater dazu oder da gehören alle Unternehmer dazu, die egal zu welchem Zeitpunkt ein Risiko eingegangen sind, mit einer Geschäftsidee, mit einem Thema auf den Markt gegangen sind, entweder um zu überleben, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, oder aber weil sie wussten, das ist eine tolle Idee und das braucht die Menschheit gerade. Und diesen Mut aufzubringen, das zu tun und jeden Tag aufzustehen mit allen Hürden, das weiter voranzutreiben, das kriegt meine Achtung, ja. Das sind meine Vorbilder.
Da kriege ich fast Gänsehaut, wenn du das so sagst, ne? Weil das spürt man einfach, ne? Was das auch von einem fragt, ne? Was das auch mit einem dann machen kann. Ja. Gibt es also, die letzte Frage, gibt es einen Lebensspruch oder eine Weisheit, was dich trägt oder was dich auch begleitet in deinem Leben?
Ja, es gibt zwei. Das eine ist, das eint uns beide auch. Ich weiß jetzt gerade nicht den Philosophen.
Das ist der Sören Kierkegaard?
Ja, das Leben wird nach vorne gelebt und rückwärts verstanden. Das hat mir mal eine Freundin zum, ich glaube, 40. Geburtstag geschenkt, schon ein paar Jahre zurück. Und da habe ich da gesagt, ja, so war. Manchmal rennt man nach vorne und versteht gerade gar nicht, wo man sich drin befindet und rückwärts wird verstanden. Und auch ein anderes Sprichwort, was mich prägt oder was mich begleitet hat, ist, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Mhm. Weil es fühlt sich wie ein Problem an, es ist eine Herausforderung, es ist aber gleichzeitig auch eine Chance, aus dem man was wieder entwickeln kann.
Ja, absolut. Absolut. Und ich habe letztens, ich gucke ja immer, wenn ich einen Vortrag halte, ist immer mein Lieblingsanfang eigentlich zu gucken, was ist in der Weltgeschichte, ne, an dem Tag passiert. Dann gucke ich immer auf Wikipedia, ne, was gibt's für Ereignisse, aber auch wer ist geboren, wer ist gestorben. Und da habe ich in der Tat letztens irgendwie Sören Kierkegaard gesehen. Und da habe ich dann gesehen, hinter seinem Geburtsdatum war 1800 noch irgendwas. Und da habe ich gedacht, boah, den Spruch hat der schon im 18. noch irgendwas Jahrhundert, ich weiß jetzt nicht mehr, ob Anfang oder Ende war, aber ich war total erstaunt, dass die 18 da standen. Hab gedacht, und der Spruch ist immer noch so wahr. Ja, also diese Lebensweisheit hat sich bis ins Jahr 2025 einfach immer wieder realisiert. Ja, das finde ich, ich liebe den Spruch auch oder diesen, also bin hab da voller Bewunderung, dass der da schon die Weisheit so hatte, was heute noch gilt.
Ja,
Wahnsinn.
Absolut. Ja.
Und wir ziehen jetzt noch ein Kärtchen zusammen. Du siehst das jetzt, ich halte dir gerade die Schale vor. Ich tue da jetzt meine Hand rein und wenn du Stopp sagst, ziehe ich die Karte raus. Stopp. Okay.
Ja.
Da war eine, die will unbedingt. Ich habe schon gesehen, was draufsteht. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was du damit sagst. Also der Impuls ist, die Karte für dich ist eine geniale Idee.
Eine geniale Idee. Ja, da schlummert etwas in mir. Und es ist gerade die Frage, folge ich dieser Idee oder noch nicht? Aber das passt sehr gut. Vielen Dank für diesen Impuls. Das stärkt eigentlich meine Idee.
Ja, ich liebe die Karten, weil sie irgendwo, ich empfinde es zumindest so, auch wenn ich mit anderen mit den Karten bin, sie immer irgendwie schon etwas spüren oder erahnen oder mitgeben wollen, wo man manchmal auch selbst nicht weiß, aber passt irgendwie immer wie Faust aufs Auge. Ja, hör mal, ich fand unser Gespräch wie Faust auf Auge. Es hat so viel Spaß gemacht, Daniela, und ich freue mich so auf unseren weiteren Austausch, den wir hoffentlich auch mal live haben werden, aber ansonsten auch sehr gerne digital, sei es über LinkedIn oder hier so bei einem digitalen Käffchen.
Ja,
Danke für deine Zeit, die du dir jetzt hier so im Urlaub genommen hast. Währenddessen wir das hier aufnehmen, wenn das ausgestrahlt wird, bist du euch schon wieder zurück. Aber dass du dir jetzt zumindest die Zeit für mich genommen hast, finde ich super. Dankeschön dafür.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Und ja, alle, die mehr wissen wollen über Daniela, über BIOS, über was sie sonst alles noch so tut und treibt und macht und vernetzt dich mit ihr. Ich werde natürlich alles in die Shownotes packen, die Webseite, die Links. Ja, ganz viel Spaß und hoffentlich dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir, um mit der Daniela im Gespräch zu sein. Und ja, schön, dass es dir auch gefallen hat. Daniela, freut mich total. Und dann sage ich an dieser Stelle bis hoffentlich ganz bald. Hartelicke Rutsches. Tschüss. Dui.